Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, bereitet dem Herrn den Weg, denn er kommt. Das ist die Überschrift über dieser Woche vom dritten Advent. Darin schwingt die ganze Vorfreude mit. Er kommt, Gott kommt zu mir, zu uns. Etwas Besseres kann uns doch gar nicht geschehen, auch und gerade in dieser schwierigen Zeit. Wir wollen ihm den Weg bereiten, wegräumen, was seinem Kommen im Weg steht. Die Täler der Resignation, die Berge der Selbstüberschätzung. Ihm den Weg bereiten heißt auch, wach zu bleiben und sich in Bewegung setzen zu lassen, zu denen hin, die ihn besonders brauchen. Traurige zu trösten, einander anzunehmen, die zu ermutigen, die schon aufgegeben haben und denen Raum geben, die erschöpft sind. Bereitet dem Herrn den Weg, denn er kommt, für uns selbst und für andere. Unter diesem Blickwinkel möchte ich auch den heutigen biblischen Abschnitt ansehen, der für diese Predigt vorgesehen ist, aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 4. Kapitel. Paulus schreibt: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Gott den Weg zu bereiten, das geschieht unter anderem dadurch, dass wir Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse Gottes sind. So sagt es Paulus. Und ich glaube, diese alten Wörter müssen wir uns erst noch einmal aufschließen. Diener. Im Griechischen heißt das so viel wie Gehilfe oder Handlanger. Ich nehme an, dass es nicht unbedingt unser Traumjob, Handlanger zu sein. Jemand, der keine eigene Verantwortung hat, außer dass er seine Sache gut und sorgfältig macht. Aber wer es als Diener zum Butler der Queen geschafft hat, der ist ein gemachter Mann. Wie viel mehr, wenn wir Diener Christi, Diener des Höchsten sein dürfen. In der Antike wurde auch der Arzthelfer als Diener bezeichnet. Auch hier ist es jemand, der auf Anordnung arbeitet und nicht in eigener Verantwortung. Eine Arzthelferin, und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Wir haben Fachleute unter uns, von daher muss man das sich etwas zurücknehmen. Also so wie ich das erlebe, ist eine Arzthelferin auch heute dafür zuständig, dass der Arzt reibungslos arbeiten kann. Für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, wenn ich in eine Arztpraxis komme, dass ich da erstmal freundlich begrüßt werde. Denn zum Arzt zu gehen, das hat ja oft mit Sorgen zu tun und mit Ängsten. Und wenn da jemand sitzt, die einfach erstmal freundlich ist und ein bisschen beruhigend auf einen einwirkt, dann geht es einem gleich viel besser. Die Arzthelferin führt die Patientenakten, stellt Instrumente bereit. Es ist aber nicht ihre Aufgabe, Diagnosen zu stellen, Medikamente zu verschreiben und zu operieren. Das heißt, das Eigentliche tut der Arzt. Übertragen hieße das, ein Diener, eine Dienerin Christi arbeitet Jesus zu. Tut alles, damit er an Menschen, Menschen handeln kann. In diesem Bild könnte es heißen, andere liebevoll aufnehmen und empfangen. Und sicher heißt es auch, mich selber liebevoll aufnehmen. Diener sein in diesem Bild hieße, mit dem, was mich, was andere bewegt, Gott hinhalten. Zum Beispiel im Gebet, damit er handeln kann. Er tut das Eigentliche auf unserem Weg. Und wir sollen Haushalter über die Geheimnisse Gottes sein. Ein Haushalter ist einer, der stellvertretend für einen anderen die Geschäfte führt. Er ist nicht der Eigentümer. Er soll aber im Sinn des Eigentümers handeln. Dabei sind die wichtigsten Eigenschaften Treue, Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Es muss ein unbedingtes Vertrauensverhältnis da sein, sonst kann man einem Haushalter, einem Ökonom nichts anvertrauen. Gott vertraut uns. Schon das ist doch ein Geheimnis, oder? Er kennt uns doch, weiß, dass wir oft genug versuchen, die Sache gut zu machen und dann doch wieder scheitern an uns selbst oder an anderen. Aber Gott vertraut uns. Er vertraut uns seine Geheimnisse an. Wenn ein Mensch uns sein Geheimnis anvertraut, dann vertraut er uns etwas von dem an, was ihn im Innersten bewegt. Und wir empfinden das als eine große Ehre und empfinden auch Verantwortung dafür, damit ganz vorsichtig und sorgfältig umzugehen. Gott vertraut uns etwas an von dem, was ihn im Innersten bewegt. Es ist, als ob er uns einen Schatz anvertraut, etwas ganz Kostbares, so etwas wie die Kronjuwelen. Und wir sollen gut damit umgehen, es schützen, aber es auch zeigen. Je mehr wir uns ihm anvertrauen, desto mehr wird er uns sein Herz öffnen und uns an seinem Innersten teilgeben, an dem, was ihn bewegt. Und je mehr wir daran Anteil haben, desto größer wird unsere Sehnsucht, ihn immer tiefer zu verstehen und so zu leben, wie er es gedacht hat. Doch wird Gott für uns ein Geheimnis bleiben, mehr als wir denken und verstehen können. Die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel ist auch so ein Geheimnis. Wir können die Weihnachtsgeschichte ja beschreiben, also mit Stall und Stern und Bethlehem und Hirten und Maria und Josef. Den Mittelpunkt aber, das Zentrum der Weihnachtsgeschichte, dass Gott Mensch wird, das können wir sagen. Aber unsere Worte reichen für das, was das wirklich bedeutet, nicht aus. Es bleibt ein Geheimnis. Und wenn ich mich mit diesem Wissen der Weihnachtsgeschichte nähere, dann kann ich es nur ganz behutsam tun. Dann kann ich nur stehen und staunen und anbeten. Ich kann mir aber das Wunder, dass Gott Mensch wird, selbst in einem Kind in der Krippe liegt, nicht aneignen wie ein Gegenstand, Es ist kein Objekt, dessen ich mich bemächtigen kann, kein Wissen, das ich abspeichern kann. Diese Behutsamkeit gegenüber dem Geheimnis Gottes wird die gesamte Lebenseinstellung prägen. Ist es verinnerlicht, dass die entscheidenden Worte und Themen des Glaubens ein Geheimnis sind, färbt das sozusagen auch durch auf unsere Verhaltensweisen. Es wächst daraus eine Behutsamkeit und Achtsamkeit uns selbst gegenüber und allen, denen wir begegnen. Und dazu gehört auch, was Paulus im Korintherbrief schreibt, nämlich nicht vorschnell über Menschen zu urteilen. Wir sind mit unserem Urteilen eine mächtige Instanz. Wir sind mit dem, was wir übereinander denken und sagen, können wir entscheidend die Entwicklung eines Menschen bestimmen, ganz besonders bei Kindern. Wir können durch Ermutigung und helfende Kritik einen Menschen fördern und das Beste aus ihm herausholen. Und wir können genauso durch negatives Urteilen lähmen und einen anderen auf das Negative festlegen. Und damit ist unser Urteil oft genug überhaupt nicht sachlich. In der Liebe können wir ein rosarotes Bild von jemandem zeichnen. Sind wir gestresst, reagieren wir genervt. Stehen wir in Konkurrenz, müssen wir den anderen schlecht machen, damit wir selber besser dastehen. Wir alle sind in das Gewebe des Urteils hinein verstrickt. Wir haben Macht übereinander und wir machen uns abhängig voneinander. Für Paulus gilt da ein ganz anderer Maßstab. Ein Maßstab, den er gegen alle Abhängigkeit setzt. Er wusste, was das bedeutet, von Menschen beurteilt und verurteilt zu werden. Teile der Gemeinde in Korinth haben ihn nach Strich und Faden schlecht gemacht und haben das verbreitet. Aber für Paulus ist nicht mehr wichtig, was andere über ihn sagen. Nicht einmal, was er selbst über sich denkt. Für ihn ist der Maßstab allein Christus. Er sagt, der Herr ist, der mich richtet. Ich weiß nicht, wie das in Ihren Ohren klingt. Ich mochte das früher nie. Ich habe gedacht, der Richter ist der, der straft. Aber bei einem Richter geht es vor allen Dingen um Gerechtigkeit. Mir ist es ganz besonders wichtig, zum Beispiel, oder mir wird etwas deutlich, wenn ich an Missbrauchsopfer denke. Wie wichtig ist denen, dass einmal gesagt wird, du hast Recht. Dir ist so oft gesagt worden, du sagst Verkehrtes, man kann dir nicht glauben. Und wenn endlich gesagt wird, ja, du hast Recht, da wird auch gerichtet, aber aufgerichtet. Wenn Gott richtet, dann rückt er uns ins rechte Licht. Er kennt uns und sieht uns. Er sieht bis ins Verborgene, auch bis dahin, wo wir uns vielleicht selbst nicht verstehen. Er kennt uns mit unserer ganzen Lebensgeschichte, mit unserem Gewordensein. Er weiß, warum wir auf manches so unendlich empfindlich reagieren und uns anderes so gelassen lässt. Sein Richten rückt uns ins rechte Licht. Das ist schmerzhaft, weil wir unsere negativen Seiten nicht mehr verbergen können. Und es ist unendlich befreiend, wenn wir unsere dunklen Seiten nicht mehr verbergen müssen. Gottes Richten geschieht nicht, um zu bestrafen, sondern um uns von Altem zu befreien und uns neu auszurichten, uns eine gute Richtung zu geben und uns aufzurichten. Darum schreibt Paulus auch am Ende die, finde ich, völlig erstaunlichen Worte: Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Darum geht es Gott, dem guten Raum zu geben, indem er uns vom Dunkel befreit. Am Ende wird das Lob stehen und es wird ein echtes Lob sein. Vielleicht kennen Sie das. Da sagt jemand: Mensch, du bist toll oder das hast du toll gemacht. Und im Stillen denkt man: naja, ja, aber wenn der wüsste, wie es innen drin aussieht. Ja, Gott weiß, wie es in uns aussieht. Und dennoch spricht er am Ende sein Lob. Nicht über unsere Untaten, aber über unsere Person, seine Schöpfung. Das ist das Ziel Gottes mit seinem Richten. Jochen Klepper hat es in seinem Adventslied so formuliert: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.